Ne, wie, ihr seht hier vorne ein sehr hübsches Ehepaar, Andi und Rahel. Ich habe die Woche mit ihm gesprochen und man sieht es ein bisschen bei Rahel, nicht viel, aber ein bisschen sieht man es. Die kriegen ein Baby. Ja. Und umso größer der Bauch wird, das hat Gott so gemacht, umso weniger wird die Zeit, bis das Kind kommt. Und er sagte, jetzt sind sie gerade sehr fleißig dabei, alles Mögliche so in Bewegung zu setzen, dass, wenn das Kind da ist, in ein Zuhause hineinkommt, wo es gut und gesund heranwachsen kann. Das machen Eltern so. Und wisst ihr was? So ist auch Gott. So hat sich das auch Gott in Bezug auf Gemeinschaft gedacht und in Bezug, und das ist das heutige Thema, bei Gemeinde. Gemeinde als dein und mein geistliches Zuhause. Und die Frage ist, warum hat sich das Gott so gedacht mit Gemeinde? Und dazu gibt es einen ganz einfachen Grund, weil Gott will, dass du Teil seiner Familie bist. Das ist sein Ziel für dieses Leben hier und das ist sein Ziel auch für die Ewigkeit. Das haben wir auch gesungen. Und ich finde es so schön, Johannes drückt das in einem seiner Briefe so schön aus, indem er uns wie Jonas, oh, jetzt war ich gerade durcheinander, weil Johannes und Jonas, wie Jonas uns den Blick auf Dankbarkeit gerichtet hat, probiert uns Johannes den Blick auf Gottes Vaterherz zu richten. Lass uns mal diesen Vers anschauen. Da sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Also wenn du und ich an Jesus glauben, das in Anspruch nehmen, was wir gerade gesungen haben, dass sein Werk am Kreuz für uns genügt, dann wird Gott unser Vater und wir seine Kinder. Und Johannes sagt, hey, es ist wirklich so. So unglaublich das auch klingt, wir sind seine Kinder und er ist unser Vater. Und gleichzeitig, das hat Johannes da nicht so groß bei aufgegriffen, kriegen wir eine Menge Geschwister. Andere Christen werden unsere Geschwister. Das, was uns heute hier verbindet, ist mehr, als dass wir nur einen Gottesdienst teilen. Mehr, als dass wir nur gerade zufällig im selben Gebäude sind. Also Gemeinde, die Jesus ins Leben gerufen hat, das soll unser geistliches Zuhause sein. Wisst ihr, man sieht es mir gerade nicht mehr so an, ich wurde ja operiert, das muss ich immer extra betonen. Ich gehe ins Gym und in dieses Gym, wo ich jetzt aktuell gehe, gehe ich seit 2 Jahren ungefähr. Und seit 2 Jahren ist dort eine nette Mitarbeiterin, die begrüßen uns immer freundlich an der Theke, aber mehr nicht. Ich rede auch nicht mit Frauen im Gym sozusagen, also wenn du da auch hingehst und ich rede vielleicht mal nicht mit dir, dann ist das nicht böse gemeint, dann ich mache so meinen Fitnessfilm und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber auf jeden Fall, letztens kam sie zu mir und sie lächelte und ich dachte, ah, jetzt hat sie mich erwischt. Ich hatte mein Handtuch vergessen. Ja. Aber sie kam mit so einem riesen Grinsen auf mich zu und sagte, hey, du bist Christ, ne? Und ich so, ja, ich bin auch Christ. Hey, krass, wir sind ja Geschwister. Und ihr glaubt das gar nicht. Das war so ein schöner Moment. Weil sie auf einmal gemerkt hat, wow, hier ist jemand, mit dem ich eigentlich so verbunden bin. Und wir wussten das 2 Jahre lang nicht voneinander. Und jetzt haben wir eine Basis, die uns so sehr verbindet. Wir sind jetzt Best Friends im Gym. Die Trainer denken immer so, hey, was geht denn bei denen ab? Wenn wir uns sehen, wir freuen uns so, uns zu sehen. Sie geht in eine Gemeinde in Bremen. Wir tauschen uns immer auch aus über Glauben und so welche Sachen. Und es ist einfach unglaublich schön. Und wisst ihr, wenn wir uns Gemeinde in der Bibel anschauen, wenn das Wort Gemeinde benutzt wird, da gibt es ein paar Ausnahmestellen, wo es um die gesamte Christenheit aller Zeiten geht. Aber grundsätzlich spricht die Bibel, wenn sie von Gemeinde oder Kirchengemeinde spricht, immer von einer Gemeinde vor Ort. Von einer Gemeinde vor Ort, im realen Leben. Wisst ihr, ein Christ ohne Ortsgemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Das ist etwas total Unnatürliches und von Gott nie gewollt. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht für dich und mich. Für sein Lob und seine Ehre, aber für uns als geistliches Zuhause, als Familie. Und wenn Gott das so sagt, dann klingt das ja richtig schön, oder? Also was können wir von der Gemeinde Jesu erwarten, wenn sie sagt, sie möchte unser geistliches Zuhause sein? Also eins ist sicher, und ich glaube, du wirst auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass du schon mal falsche Erwartungen hattest, oder? Und weil du diese falschen Erwartungen hattest, wurdest du auch automatisch enttäuscht. Ich tauschte mich noch mit meiner Frau aus, wo wir mal sowas erlebt haben, und ich musste dann zumindest an meine erste türkische Hochzeit denken, wo ich darauf eingeladen wurde. Ich war noch nie auf einer türkischen Hochzeit, ich habe nur gehört, das ist groß. Aber wenn du da mit den Erwartungen einer deutschen Hochzeit rangehst, dann wirst du automatisch enttäuscht. Ich habe 2 Tage vorher gefastet, nur damit da richtig viel Platz ist für das Essen, um dann zu erfahren, dass bei einer türkischen Hochzeit Essen absolut keine Rolle spielt. Da ist Tanzen angesagt, Musik, die haben sogar Animateure. Ja, und ich bin ein bisschen hungrig nach Hause gegangen. Die Hochzeit war cool, aber ich hatte falsche Vorstellungen. Ich wurde jetzt nicht enttäuscht, aber zumindest mein Magen wurde enttäuscht. Und ich glaube, wir können am falschen Ort falsche Wünsche haben. Und wir können auch in Bezug auf Gemeinde Falsches erwarten. Wenn du zum Beispiel in eine Gemeinde gehst, vielleicht auch diese hier, und du denkst dir, hey, in dieser Welt geht gerade so viel Chaos rum, und in dieser ruppigen Welt wünschst du dir, hast du die Vorstellung, hier bessere Menschen vorzutreffen, dann kann ich dir sagen, du wirst enttäuscht. Denn auch in dieser Gemeinde, treten sich Menschen auf die Füße. Auch in dieser Gemeinde machen Menschen Fehler, sind gestresst, haben unterschiedliche Meinungen, auch in der Politik haben wir das jetzt alles erlebt. Streiten wir, sind wir herausgefordert und manchmal auch überfordert mit dem Leben. Vielleicht gehen wir mit diesen Fehlern hier in diesem Hause anders um, aber wer hier heile Welt erwartet, der wird früher als spät, wird er enttäuscht werden. Und doch bleibt die Frage, hey, was können wir erwarten, wenn es um die Gemeinde Jesu geht, die unser geistliches Zuhause sein soll? Und ich habe uns einen Text mitgebracht heute aus Apostelgeschichte 2. Der gute Lukas berichtet da von der ersten Gemeinde. Und ich will euch mal in den Text mit hineinnehmen. Also ganz kurz nochmal zum Background. Pfingsten ist passiert, der Heilige Geist ist gekommen. Petrus hat eine mega Predigt gehalten. Viele sind zum Glauben gekommen, jetzt lesen wir. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Schöner Text, oder? Bisschen Bilderbuchgeschichte, oder? Aber ich meine, was Lukas uns hier von der ersten Gemeinde berichtet, spricht für sich selbst. Wir lesen nicht, dass die Apostel und so sich erstmal hingesetzt haben, sich irgendwelche Idealen gesetzt haben, sondern er berichtet einfach von Tatbeständen. Tatbeständen, so lief es in der ersten Gemeinde ab, wie bei einem Anwalt. Und natürlich tut der gute Lukas, der war Arzt, der hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben, er tut das mit einer besonderen Absicht. Nämlich, er ist davon überzeugt, dass das ist normale Gemeinde. So sieht normale Gemeinde aus. Nichts Unrealistisches, nicht Erreichbares. Ich musste in der Vorbereitung dran denken, mein Bruder, der liebt Sportautos, hat aber 3 Kinder, hat einen guten Job, aber keinen außergewöhnlichen Millionärsjob. Also ist ein Sportauto immer nur für ihn ein Traum. Und wir haben erst jetzt 40 geworden und wir haben unser Geld zusammengekratzt und konnten ihn für eine Stunde einen Lamborghini organisieren. Und glaubt mir, Freunde, das war teuer. Also falls mein Bruder das sieht, das hat richtig Geld gekostet. Für eine Stunde. Und trotzdem bleibt dieses Auto unerreichbar. Aber Lukas sagt, das, was ich euch hier berichte, das ist nicht unerreichbar. Für ihn war das normale Gemeinde. Aber das Schöne ist, er leitet das ein mit den Versen aus 41, nämlich für die, die das Evangelium gehört hatten, die es annahmen und sich taufen ließen. Das ist eine ganz wichtige Reihenfolge, damit Gemeinde, das, was Gott sich für uns vorgestellt hat, auch wirklich normal ist. Also das Evangelium zu hören und es zu verstehen, es für sich ganz persönlich anzunehmen und sich taufen zu lassen auf den Glauben in Jesus Christus in die Gemeinde, die Familie Gottes. Und ist das nicht geschehen, dann wird das für uns auch nie normal sein, sondern nur ein Krampf. Weil die Basis, wie bei meiner Gymfreundin und mir oder der Angestellten und mir, dann fehlt die Basis. Und trotzdem, lasst uns mal 3 Merkmale beachten, die Lukas uns hier mitgibt, was für ihn normale Gemeinde ist. Das erste Merkmal, das er mit uns teilt, ist, dass zentrale Dinge ihr Leben und ihr Miteinander prägten. Zentrale Dinge prägten ihr Leben und ihr Miteinander. Wenn wir in die Schlachter schauen, dann lesen wir, sie waren beständig. Und das kannst du auch anders übersetzen mit treu, unermüdlich oder eifrig. Also sie waren bei der Sache. Und wobei waren sie genau bei der Sache? Sie waren nämlich darin, unermüdlich zu hören, was es mit Jesus auf sich hatte. Unermüdlich darin zu hören, was sie von Jesus lernen konnten. Hey, es gab die Bibel damals noch nicht, aber sie waren so wissbegierig über das Leben von Jesus, die Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung und auch seinen Missionsauftrag, den er seiner Gemeinde mitgibt. Und wir sehen bei dieser Gemeinde, sie wussten, hey, wie bereichernd es ist, ihren Herrn und Retter immer besser kennenzulernen. Sie wussten, wie bereichernd es ist, dieses Wissen zu haben und ihr Leben ganz real darauf aufzubauen. Wir lesen weiter. Sie waren beständig, wenn es um ihre Treffen ging. Also niemand musste ihnen sagen, hey, es wird mal wieder Zeit, sich zu treffen, weil ihre Treffen waren durch gegenseitige Liebe geprägt. Bei den ersten Christen sehen wir, dass sie wussten, wohin sie gehörten, und wo sie zu Hause waren. Sie mussten sich nicht Woche für Woche überlegen, gehe ich hin oder mache ich lieber was anderes, sondern das war ihr Zuhause. Ich meine, die meisten von uns gehen arbeiten, vielleicht gehst du gerade in die Uni oder du gehst noch in die Schule. Und wenn wir damit fertig sind, machst du dir dann jedes Mal Gedanken, wo gehe ich hin? Wo kann ich heute hingehen? Nein, das Normalste für dich ist, du gehst nach Hause. Weil das dein Ort ist, wo du hingehörst. Das der Ort ist, wo du sicher bist, wo du Erholung hast, dich wieder erneuern lässt. Und so ging es der ersten Gemeinde in Bezug auf ihre Treffen. Und das Dritte, was wir lesen, ist, sie waren beständig im Abendmahl und im Beten. Das war ihnen wichtig. Das waren die zentralen Dinge, die ihr Leben prägte. Ihre Gemeinschaft. Wisst ihr, andersrum könnte man auch sagen, dass dieser Gemeinde, dieser ersten Gemeinde, eine Menge fehlte. Die hatten nicht so ein schönes Gebäude. Die hatten auch keinen hauptamtlichen Pastor oder so eine schöne Band, die wir heute genießen durften. Aber wisst ihr was? Die erste Gemeinde, die kam damit klar. Ich möchte nicht auf unsere gute Band verzichten, aber die kam auch ohne klar. Weil die zentralen Dinge, die ihre Gemeinschaft ausgemacht hat, im Zentrum standen. Sie hatten sich auf das Wesentliche konzentriert. Und so müssen wir uns auch als Gemeinde oder du dich auch ganz persönlich diese Frage stellen, hey, wenn das nicht so bei uns ist, wenn das nicht unser Miteinander, unser Leben prägt, dann sagt Lukas, hey, das ist nicht gut, dass es so nicht bei uns ist. Denn das ist normale Gemeinde. Der zweite Punkt, den er mit uns teilt, ist, dass sie miteinander teilten, was sie hatten. Ich weiß nicht, wie oft du diesen Text schon gelesen hast, aber jedes Mal, wenn ich ihn lese, dann denke ich, ja, das klingt schon irgendwie ein bisschen kommunistisch, oder? Boah, krass. Auf einmal gehört allen alles. Das klingt schon ein bisschen seltsam und doch finden wir hier einen maßgeblichen Unterschied. Wir lesen hier nichts von, alle Christen, die reich waren, wurden enteignet. Die Christen waren sehr opferbereit oder mussten sich von Luxus trennen. Das, was wir hier finden, sind Menschen, die sich mutig in das Reich Gottes investierten. Und warum Lukas das an dieser Stelle aufgreift, muss uns auch nicht wundern, weil Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, gibt an so vielen Stellen uns Zitate von Jesus wieder, wo es um Besitz und um Reichtum geht. Für ihn ist klar, für Lukas, es gibt nichts, was unser Leben, dein und mein Leben mehr gefährdet als Geld und Besitz. Für nichts anderes schmeißen wir Prinzipien oder Werte über Bord. Für nichts anderes gehen Beziehungen kaputt. Warte, bis dein Erbe kommt, dann wirst du wissen, was ich meine. Und für nichts anderes werden wir so stumm und taub für Gott und andere Menschen. Lukas berichtet uns, oder Jesus besser gesagt, berichtet uns vom Kornbauer. Da ist dieser reiche Kornbauer, der dieser Illusion lebt, dass sein Reichtum ihm Sicherheit gibt. Und deswegen stellt er alles andere hinten an und sagt, das ist mein Fokus und wenn ich das alles habe, dann wird es mir richtig gut gehen. Und Jesus sagt, in dieser Nacht ist er gestorben. Oder wir lesen vom verlorenen Sohn. Einer der Gleichnisse, die am meisten gepredigt werden. Da ist ein Sohn, dem ging es gut, der hatte ein Zuhause, aber all das warf er weg für ein Leben in Luxus, um am Ende alles zu verlieren. Oder wir lesen vom reichen Jüngling, der hatte nicht mal einen Namen, er wird nur reicher Jüngling genannt, der die Chance seines Lebens mit Jesus verpasste, weil er doch feststellen musste, dass sein Leben so sehr am Geld gebunden war. Also Geld und Besitz hat eine unglaubliche Macht. Und Jesus spricht sehr häufig davon. Und doch, was finden wir jetzt hier in der ersten Gemeinde Jesus? Wir finden Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen. Und im Glauben an Jesus kehren sie sich um und richten sich auf ihn aus. Und indem sie sich auf ihn ausrichten, kehrt sich auch ihr Verhältnis zu all den Dingen, die vorher für sie wichtig waren. Wisst ihr, diese Menschen, die haben nicht gegeben, um arm zu werden. Sie haben auch nicht gegeben, um ein besonderes schweres Leben zu haben, um zu beweisen, ich bin wirklich gläubig, sondern sie haben in ihrem Leben einen ganz anderen Reichtum entdeckt. Wisst ihr, bei ihnen in ihrem Leben ist der Börsenkurs für Geld und für Besitz auf einmal total in den Keller gegangen. Aber ein anderer Wert ist auf einmal für sie enorm gestiegen, nämlich der Wert des Bruders und der Schwester. Sie haben durch das, was sie hatten, ihr Geld, sie haben das nicht geopfert oder weggegeben, sondern sie haben es investiert ins Reich Gottes. Und das haben sie dann gewonnen, Gemeinschaft. Einen Bruder oder eine Schwester, der es besser ging, dem man in der Not helfen konnte. Sie hatten eine ganz andere Perspektive für die Dinge. Und in der ersten Gemeinde sehen wir, das schien sie froh gemacht zu haben. Denn die erste Gemeinde, die schien ziemlich glücklich. Also im Gegensatz zu den Beispielen, die Jesus uns oft im Lukas-Evangelium gibt, sehen wir in der ersten Gemeinde junge Christen, die frei und nicht gebunden sind von irgendwelchen Dingen, von Besitztümern oder Reichtum, sondern die offen für das sind, was Gott ihnen in Bezug auf Gemeinde und ihren Nächsten zeigen möchte. Wisst ihr, und so hatten diese ersten jungen Christen einen Blick für die Not, meines Nächsten, aber auch für die Möglichkeiten, die sich im Reich Gottes anboten. Und für sie war klar, ich opfere hier nicht etwas, sondern ich investiere ins Reich Gottes, in die Familie Gottes. Wisst ihr, wenn in meiner Familie zu Hause jemand ein Problem hat, sei es finanziell oder irgendwo Hilfe braucht, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich meine Geschwister, meine Familie unterstütze. Und so war es für die erste Gemeinde so selbstverständlich. Hey, wenn dein Bruder in Not ist, wenn da Möglichkeiten sind, dass wir ins Reich Gottes investieren, dann ist das für uns so natürlich, weil das ist unsere Familie. Wir sorgen füreinander. Das dritte Merkmal, das Lukas uns auf den Weg gibt, ist, sie waren täglich beieinander und von ansteckender Freude. Also was für Lukas normal ist, ist eine Gemeinschaft, die zusammengehört. Aus dem einzigen Grund, weil sie zu Jesus gehört. Also die Gemeinde Jesu, sie ist kein Hobby. Sie ist auch keine Institution, wo ich hingehe, vielleicht etwas gebe oder mir auch etwas hole. Die Gemeinde Jesu, sie ist auch kein Lokal, keine Bar, wo wir uns mal ab und zu hingehen, treffen, eine nette Zeit zusammen haben, sondern sie ist eine Familie, verbunden, auf die man sich verlassen kann. Und den letzten Teil, den Lukas uns jetzt hier gibt, hebt er nochmal eine Sache besonders hervor, nämlich die Verbindlichkeit. Bei den ersten Christen in der Gemeinde Jesu war Verbindlichkeit, hatte eine sehr hohe Priorität. Und sie fand im echten Leben der Christen statt. Also die trafen sich nicht nur im Tempel, im Gottesdienst, Tag für Tag, sondern auch außerhalb ihrer Gemeinde, im Privaten, kamen sie zusammen. Also diese Verbundenheit, die sie miteinander hatten, bezog sich auf ihr ganzes Leben. Und Freunde, wenn du dich jeden Tag mit jemandem triffst, isst zusammen, dir seine Probleme anhörst, schaust, ob du helfen kannst, hey, dann musst du das gerne tun. Anders geht das nicht. Auf Krampf können wir alle eine Zeit lang etwas tun. Ne? Wir haben alle unsere guten Vorsätze, wo wir mehr Sport machen wollen, uns besser ernähren wollen, das ist alles richtig und wichtig, aber wir brechen immer ab, weil wir das nicht gerne tun. Und Lukas zeigt uns, dass so eine Verbindlichkeit, die wir versuchen, auf lange Zeit nur Krampf ist. Aber bei der ersten Gemeinde sehen wir, dass es ein Höhepunkt in ihrem Alltag war. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also wenn die zusammenkamen, war es nicht so, okay, wir haben jetzt Bibelstunde, setzt euch bitte hin, schlag jetzt das Buch auf, sondern die hatten eine richtig gute Zeit. Und das, was wir gerade eben gefeiert haben im Lobpreis, dass Gott in allem und für alles Lob bekam, das hat ihr Leben geprägt. Davon war ihr Alltag geprägt. Und wisst ihr was? So sieht gesunde Gemeinde aus. Hey, ein Tag, wo ich meine Kinder nicht sehe, ist ein schrecklicher Tag für mich. Natürlich auch meine Frau. Und die erste Christenheit, die haben das gelebt. Hey, ein Tag Holly nicht sehen. Puh, das hart. Wann ist denn wieder Sonntag? Wann kann ich endlich wieder Holly sehen? Ich habe das Glück, ich sehe Holly immer noch mittwochs im Hauskreis. Das war die erste Gemeinde. Das waren die Merkmale, die sich in der ersten Gemeinde einfach ergeben haben. Da musste niemand was sagen, sondern es war normal, es war natürlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir diese Merkmale anschaust und dich fragst, darf ich das von Gemeinde jetzt erwarten? Darf ich das erwarten, wenn Lukas das so sagt? Wenn ich das lese, dann habe ich eher den Eindruck, okay, Lukas, du sagst, das ist normal, aber für mich wirkt das eher so wie der Lamborghini, den man eigentlich nicht erreichen kann. Wenn wir uns unsere Gemeinde anschauen, dann muss ich sagen, ist das, was wir hier lesen, etwas Außergewöhnliches. Das klingt nicht so leicht erreichbar und das zu erwarten, das würde doch nur Enttäuschung hervorbringen, oder? Das ist nicht unser Alltag. Und auch so gern ich euch alle habe, so eine Verbundenheit haben wir doch nicht, oder? Wenn du hier regelmäßig herkommst, vielleicht sonntags, vielleicht machst du sogar einen Dienst, vielleicht gehst du sogar in eine Kleingruppe, dann bin ich mir sicher, dass du dich mit dieser Gemeinde verbunden fühlst. Und doch wirst du, so toll die FCG auch sein mag, doch einen sehr großen Unterschied zu der ersten Gemeinde feststellen. Warum gibt uns Lukas also diese Stellen? Warum ist es ihm so wichtig, uns davon zu berichten, von dieser ersten Gemeinde? Wir wissen, dass alles, was niedergeschrieben wurde, durch den Heiligen Geist inspiriert wurde. Und dass das, was in der ersten Gemeinde geschehen ist, durch Jesus ins Leben gerufen wurde. Indem sie sich ihm anvertraut haben, er ihnen neues Leben geschenkt hat und ihnen ein geistliches Zuhause gegeben hat. Aber wie reagieren wir auf diese Worte, die Lukas uns gibt? Wisst ihr, ich möchte zwei Möglichkeiten mit euch teilen, wozu wir neigen, wenn wir so welche Sachen in der Bibel lesen, die uns aber nicht wirklich weiterhelfen. Das erste ist, du kannst sagen, hey, das war die erste Gemeinde. Das war das goldene Zeitalter. Da war gerade ganz frisch Pfingsten. Die hatten die Apostel, die unglaubliche Wunder gewirkt hatten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn Lukas vielleicht so eine Tendenz hätte wie die heutigen Prediger, dann kann das auch sein, dass er so ein bisschen was ausgeschmückt hat, oder? Aber das sind wir nicht. Und das funktioniert auch so nicht in Deutschland. Wir sind anders. Also mit solchen Erwartungen kannst du nur enttäuscht werden. Und die andere Seite wäre, dass du denkst, endlich sagt das Daniel. Hey, in dieser Gemeinde sieht das überhaupt nicht so aus. Also wenn wir anfangen, das, was wir haben als Gemeinde, zu kritisieren, wenn wir sagen, hey, wenn das Gemeinde ist, die Lukas beschreibt, dann müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob wir wirklich Gemeinde sind. Also da müssen wir unbedingt wieder hin, alle Kräfte mobilisieren, um so eine Gemeinde zu sein. Und ich kann dir sagen, deine und meine Bemühungen werden so schnell enttäuscht werden, weil wir das nicht bewirken können. Also beides bringt uns nicht weiter. Zu sagen, ach, das war früher mal so gewesen, oder zu sagen, hey, heute ist alles schlecht. Wisst ihr, ich ermutige euch ja immer wieder, die Evangelien zu lesen. Und wenn ich die Evangelien lese, dann beobachte ich Jesus immer sehr genau. Und wenn ich Jesus mir anschaue, dann merke ich, wie ich sehe, okay, davon bin ich noch sehr weit weg, aber ich merke, wie in mir eine Sehnsucht groß wird, auch dieses Leben zu haben, zu dem Jesus mich gerufen hat. Und wenn Lukas uns diese erste Gemeinde zeigt, dann möchte er uns zeigen, was in einer Gemeinde möglich ist, wo Gott Herr ist, wo Gott etwas möglich machen kann. Und er möchte uns mit diesen Versen, die wir heute gehört haben, er möchte damit in uns eine Sehnsucht wecken. Eine Sehnsucht für die Gemeinde Gottes. Denn das, was wir heute gehört haben, diese Gemeinde entspringt Gottes Wesen. Und sie ist eine Gemeinde nach seinen Vorstellungen. Was kannst du und ich also tun? Wenn du heute gemerkt hast, wow, so eine Gemeinde, in so einer Gemeinde möchte ich sein. In so einer Gemeinde möchte ich mein Zuhause finden, mich investieren und ein Teil davon werden. Wisst ihr, der erste Schritt, und die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Der erste Schritt ist unsere innere Haltung. Wir haben mit dem Jahresvers angefangen, prüft alles, das Gute behaltet. Darf Gott uns seine Gedanken zeigen? Darf Gott uns zeigen, wo unsere Gedanken in Bezug auf Gemeinschaft oder auch auf Gemeinde nicht mit dem übereinstimmen, was seine Gedanken sind? Darf er unsere Gedanken erneuern in Bezug auf das, was unser Leben prägt? Im Wort, im Miteinander, in der Verbundenheit? Und dann uns von Gott zeigen zu lassen, wie mit seiner Hilfe ein möglicher Schritt aussehen kann. Und diesen Schritt dann auch konkret zu gehen. Wisst ihr, wenn wir das hören, so eine Verbundenheit, die klingt meilenweit entfernt. Und doch, wenn wir uns Jesus anschauen, wurde er geboren. Der musste, wie das Kind bald, auch an die Brust. Musste laufen lernen, musste Geduld lernen, musste lernen, sich mit anderen auseinanderzusetzen und Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, wir unterschätzen so oft, was ein kleiner Schritt, wozu Gott uns herausfordert, den wir aber im Glauben gehen, was er bewirken kann. Wisst ihr, Lukas gibt uns diesen Bericht, weil er Sehnsucht wecken möchte. Und vielleicht ist es für dich heute dran, zu sagen, hey Gott, ich möchte diese Sehnsucht wieder verspüren. Diese Sehnsucht nach Gemeinde, wie du sie dir gedacht hast. Dieses geistliche Zuhause für uns, wo es uns gut geht und wo viele Menschen Hoffnung und ein Zuhause finden. Aber Gott, wie kann dieser Schritt aussehen? Wie kann ein erster Schritt aussehen, mich für dieses Bild, was Lukas uns gibt, zu investieren? Ich möchte dich einladen, geh zu Gott. Er hat in Gemeinschaft etwas unglaublich Kraftvolles reingelegt. Nicht nur in der Gemeinschaft zu ihm, sondern auch in der Gemeinschaft im Miteinander. Und er hat diesen Ort geschaffen namens Gemeinde, um ein geistliches Zuhause zu schaffen, wo wir gut heranwachsen können, wo wir Festigkeit erlangen und Stärke gewinnen. Hey, lass dich von Gott heute herausfordern, wo er dich vielleicht in einen Schritt hineinbringen möchte, wo das, was er sich für uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich, für dein Leben sich wünscht, dort einen Schritt näher kommt. Gott ist mit uns. Wenn er uns zeigt, dass das möglich ist, dann möchte er das auch in deinem Leben tun. So klein dieser Schritt auch aussehen mag. Aber verpasst diese Chance nicht so wie dieser reiche Jüngling. Der sagt, Jesus, ich will dir überall nachfolgen. Er sagt, hey, verkauf alles und folg mir nach. Und er merkt, oh, puh. Und er hat das Leben verpasst. Und Jesus fordert dich heraus, diesem Leben zu folgen, was er für dich hat. Ihr Lieben, ihr habt gleich die Möglichkeit, für euch Gebet in Anspruch zu nehmen. Vielleicht gehst du ganz persönlich vor Gott und reagierst auf das, wo er dich vielleicht angesprochen hat. Aber du hast auch die Möglichkeit, Gebet für dich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, hey, ja, ich möchte diese Sehnsucht neu empfangen und vielleicht ist es gut, wenn dann jemand für dich betet, aber ich möchte noch mal zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für dein Bild von Gemeinde. Ich danke dir, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast, als ein geistliches Zuhause für uns und auch für diese Stadt. Und so schön diese Bilder, die ja, Lukas mit uns geteilt hat, auch sein mögen, Herr. Wir merken, wie herausfordernd es ist, in unserer Zeit und in unserem Leben ja, diesem Bild von Gemeinde zu folgen. Und doch hast du uns durch die erste Gemeinde gezeigt, Herr, was möglich ist, wenn wir dir Glauben schenken. Was möglich ist, wenn wir Schritte im Glauben mit dir gehen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen zeigst, wie so ein möglicher Schritt aussieht, Herr. Damit das, was du dir für uns als Gemeinde und für jeden persönlich ausgedacht hast, Realität wird, Herr. Und dafür geben wir dir alle Ehre, dass du geduldig mit uns bist, unsere Schritte gehst, dass du uns auffüllst, wenn wir hinfallen, aber niemals aufgibst, dein Bild von Gemeinde in unserem Leben umzusetzen. Amen.